NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Sebastian Friedrich. Wir schaffen das. Dieser Satz von Angela Merkel aus dem Sommer 2015 steht wie kaum ein anderer für einen historischen Moment in der deutschen Migrationspolitik. Im Sommer und Herbst 2015 kamen Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland und trafen hier auf eine Willkommensbewegung. Die Bilder von klatschenden Menschen, die Geflüchtete an den Bahnhöfen empfingen, gingen damals um die Welt. Doch seitdem ist viel passiert. Migration ist seit 10 Jahren eines der Dauerthemen in Politik und Gesellschaft und wird häufig eher als Problem betrachtet. Der Satz "Wir schaffen das" ist zu einer Art Prüfstein geworden für politisches Handeln, für gesellschaftliche Solidarität, aber auch ein Prüfstein für die Zukunft der Einwanderungsgesellschaft. Wir wollen heute fragen, haben wir es geschafft und was haben wir nicht geschafft? Darüber spreche ich mit Manuela Bojatschijew. Sie ist Professorin für Migration in globaler Perspektive am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und am Institut für europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Migration nicht nur als Bewegung von Menschen, sondern auch als Motor gesellschaftlichen Wandelns. Sie ist uns heute zugeschaltet aus Wien, wo sie gerade für ein paar Monate Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen war. Hallo Frau Bojatschijew.
Guten Tag, Herr Friedrich.
Frau Bojatschijew, wie blicken Sie auch als Migrationsforscherin auf den Sommer und Herbst 2015 zurück?
Ja, Sie haben das ja eben gerade schon so schön anmoderiert. Wir erinnern uns alle an die klatschenden Personen. Und es ist tatsächlich so, dass ich mit sehr viel schönen Erinnerungen auf 2015 zurückblicke. Und um es vielleicht vorwegzunehmen, Angela Merkel hatte auch recht. Wir haben das geschafft. Aber man muss auch hinzufügen, wir müssen auch noch ganz schön viel schaffen.
Was haben wir denn genau geschafft? Also in der Migrationspolitik wird ja doch viel seitdem auch kontrovers diskutiert. Sie sagen, wir haben es geschafft. An welchen Punkten würden Sie es festmachen?
Ja, lassen Sie mich noch einmal kurz auf 2015 zurückkommen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um zu verstehen, was da eigentlich geschafft wurde. Die Migrationsforschung ist ja da seitdem auch stark finanziert worden. Wir haben qualitativ geprüfte Studien von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Wir haben also zahlreiche Studien, die sowohl quantitativ als auch qualitativ nachgeforscht haben, wie stand es eigentlich um dieses ehrenamtliche Engagement für die Flüchtlinge. Und interessant daran ist, dass, und das muss man sich erstmal vorstellen, über die Hälfte der Bevölkerung, also 55% der Bevölkerung, angegeben hat, in irgendeiner Weise die Flüchtlinge damals unterstützt zu haben. Es gab also einen sehr deutlichen Solidaritätsschub, der durch die gesamte Gesellschaft gegangen ist nach 2015. Und natürlich verbinden das die meisten Menschen mit einem schönen Gefühl. Das ist auch das Gefühl, das vorwiegende Gefühl bei der Flüchtlingsunterstützungsarbeit. Auch das muss man sich mal vorstellen. Die meisten Leute geben an, das zu tun, nicht nur, weil sie viel Dankbarkeit erfahren oder auch viel lernen, sondern weil es ihnen besondere Freude macht, diese Unterstützung zu leisten. Und man kann also sagen, die Menschen machen diese solidarische Arbeit glücklich. Es gibt aber auch die Schattenseiten, weil sie bei dieser Arbeit häufig erleben, dass Flüchtlinge abgelehnt werden und auch, dass ihre Arbeit auf Rahmenbedingungen in Gesellschaft, in Behörden, in Schulen, beim Wohnen und auf rechtliche Vorgaben stößt, die eine gute Entwicklung dieser Arbeit leider nicht unterstützen. Und das erlaubt, glaube ich, die These, dass wir als Gesellschaft 2015 also zwar sehr viel geschafft haben und auch mit sehr viel Freude, aber dass eben auch da eine Frustration damit einhergeht, weil die Politik, wenn man so will, nicht nachgezogen hat.
Blicken wir mal auf die Entwicklung der Solidarität seit 2015. Sie haben ja gerade gesagt, mehr als die Hälfte haben angegeben, dass sie sie in irgendeiner Weise unterstützt haben. Da interessiert mich zunächst einmal, wie weit reicht der Bereich der Unterstützung? Also von jetzt täglicher Unterstützung bis hin vielleicht mal eine Karte schreiben, um das jetzt mal ein bisschen übertrieben auszusprechen. Also was umfasst alles diese 55%, die sich damals beteiligt haben?
Naja, also zum Teil ist es so, dass die Leute das als Teil ihrer eigenen Arbeit machen, also in der konkreten Arbeit, in der sie sich befinden, eben dann Flüchtlinge unterstützen. Aber es gibt eben auch jene, die für eine sehr lange Zeit Flüchtlinge entweder dabei unterstützen, die deutsche Sprache zu lernen oder mit ihnen zu Behörden zu gehen. Es ist also nicht eine oberflächliche Arbeit, von der wir hier sprechen, sondern das ist ein guter Teil ihres Lebens. Ich glaube, dass es sich sowas wie um 5 Stunden pro Woche handelt, also relativ viel.
In der Anfangszeit, gerade im Herbst, wurde ja auch medial, Herbst 2015, wurde ja medial auch viel berichtet über diese Willkommensbewegung, über die geleistete Unterstützung. Das hat dann im weiteren Verlauf, zumindest auch in der medialen Wahrnehmung, etwas abgenommen. Was sagen Ihre Studien? Hat die Unterstützung insgesamt abgenommen oder ist das nur ein Zerrbild aufgrund von einer geringeren Berichterstattung?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja 2015 hatten, aber dann hatten wir ja auch oder haben erlebt eine zweite Flüchtlingsbewegung mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Und da haben wir tatsächlich auch eine Reihe von quantitativen und qualitativen Studien. Und die sind sehr interessant in der Hinsicht, als dass wir sehen, dass die Institutionen, Infrastrukturen, die vielen Bemühungen, die nach 2015 abgebaut wurden, dann aufgrund auch des politischen und gesellschaftlichen Klimas wieder rückgebaut wurden. Und dass aber ein Teil davon auch reaktiviert werden konnte, genau in dieser Zeit, in der eben auch da wieder eine enorme Solidarität von der Gesellschaft ausgegangen ist und Menschen geholfen hat, die aus dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und inzwischen in Deutschland leben.
Sie haben gerade auch schon von dem gesellschaftlichen Klima gesprochen. Ab 2016 vor allem dominierte ja gerade von Parteien wie der AfD oder auch von anderen Akteuren forciert eine eher kritische Betrachtung von Migration und auch der Solidaritätsbewegung. Inwiefern gab es da eine gewisse Gleichzeitigkeit zwischen einer auch teilweise rassistischen Migrationskritik und eben dieser Willkommensbewegung?
Ja, das hat relativ schnell eingesetzt und hat sich, muss man auch sagen, zu einem hohen Grad auch leider umgesetzt. Inzwischen haben wir es mit einer Situation zu tun, in der über vor allen Dingen Flucht sehr, sehr viel behauptet wird, was an den wissenschaftlichen Standards vorbeigeht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wissenschaftliche Forschung nicht mehr in gleicher Weise zur Kenntnis genommen wird von sowohl der medialen Öffentlichkeit, aber auch in der Politik, sodass im Grunde die evidenzbasierte oder wissensbasierte Politik in den Hintergrund getreten ist. Man kann das markieren, auch an einem Begriff, nämlich dem der Flüchtlingskrise. Wenn man zur Kenntnis nimmt, was ich gerade am Anfang im Interview gesagt habe, wie sich die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit tatsächlich dargestellt hat und dazu den Begriff der Krise nimmt, dann kann man nur sagen, dass das die Realität nicht abbildet. Der Krisenbegriff hat sich in einer Weise durchgesetzt, der inzwischen dominant ist. Wir sehen, dass Maßnahmen politischerseits ergriffen werden, wie zum Beispiel die Einführung von nationalen Grenzkontrollen, die dazu führen, dass auf europäischer Ebene es zu einem enormen Streit darüber kommt, wer wie viel Flüchtlinge aufnimmt. Diesen Streit haben wir aber auch schon lange erlebt. Und wir müssen auch zur Erkenntnis nehmen, dass die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union nicht sehr gut funktioniert. Der Krisendiskurs führt aber inzwischen dazu, dass im Grunde Maßnahmen ergriffen werden, die einerseits an den Realitäten vorbeigehen. Das heißt, das Aufkommen von Geflüchteten zahlenmäßig ist zurückgegangen, bevor diese Grenzkontrollen als Maßnahmen ergriffen wurde. Das heißt, in den Zahlen kann sich das so nicht abbilden, wird aber so behauptet. Und tatsächlich haben wir es also mit einer Situation zu tun, in der man sich zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive manchmal an den Kopf greift und wundert, weil man ja auch sagen würde, man geht nicht zu einem Wunderheiler, wenn man ernsthaft krank ist, sondern man ergreift tatsächlich Maßnahmen, die wirklich relevant wären in einer solchen Situation, in der Flüchtlingszahlen zum Beispiel runtergehen und man vielleicht einfach mal tief durchatmen könnte und überlegen könnte, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesem hausgemachten Problem, muss man sagen, um, dass wir eine fehlende systematische Migrationspolitik, also Einwanderungspolitik haben und die meiste Einwanderung deswegen natürlich auch sich über Flucht kanalisiert. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem, das angegangen werden muss. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich keine Konflikte in der Welt einfach so abschalten können. Und man muss auch sagen, dass wenn man etwas gegen ein hohes Aufkommen von Geflüchteten tun möchte, dann ist eigentlich eine der wichtigsten Maßnahmen eine kohärente und hartnäckige Friedenspolitik.
Ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen, auf das, was Sie gerade meinten, dass es im Grunde keine Flüchtlingskrise gab, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 2015. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Klagen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern denke oder von dem Deutschen Städtetag, die seit Jahren immer wieder sagen, dass sie an der strukturellen Belastungsgrenze seien, weil je nach Ort es einfach zu viele Geflüchtete gibt, da würden diese sicherlich schon von einer Krise sprechen. Was würden Sie diesen entgegnen?
Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass es keine Krise gegeben hat in dem Sinne. Aber es ist nicht die Krise, von der gesprochen wird, sondern es ist eine Krise der Migrationspolitik, die da zum Ausdruck gekommen ist. Und die zeigt sich eben auch an den Kommunen und vor Ort. Und es gab eine Reihe von Vorschlägen, wie damit umzugehen wäre. Zum Beispiel, dass die Kommunen entlastet werden, aber nicht nur im Hinblick auf die Frage der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, sondern tatsächlich in einem Querschnitt. Das heißt, Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, müssen darin unterstützt werden, dass ihre allgemeinen kommunalen Infrastrukturen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Schulen etc. auch ausgebaut werden, sodass das eine Win-Win-Situation für die gesamte Gemeinde ist. Das ist vorgeschlagen worden, das ist berechnet worden. Da gibt es sehr interessante Studien zu, die zeigen, dass das ein erfolgreicher Zugang wäre zur Flüchtlingspolitik unter Bedingungen, unter denen auf europäischer Ebene diese Sache nicht gelöst ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber solche Vorschläge werden leider nicht aufgenommen.
Sie sind ja Migrationsforscherin, deswegen möchte ich Sie auch noch mal begrifflich etwas fragen. In der Diskussion wird immer wieder teilweise zusammengeworfen, teilweise auch sehr scharf voneinander unterschieden, Migration und Flucht. Wie würden Sie das Verhältnis dieser beiden Begriffe bestimmen?
Ja, das ist sehr wichtig, weil es häufig in der Diskussion nicht auseinandergehalten wird. Ich fange mal mit der Flucht an. Das Wichtige ist natürlich zu verstehen, dass Menschen aus Krieg und Gewalt und systematischer Unterdrückung, der Verwüstung von Lebensbedingungen durch den Klimawandel, an dem wir natürlich auch schuld sind, aber auch aus drastischer Armut oder Ungleichheit fliehen. Zu dem Grundwissen über Flucht gehört aber auch, dass man sich Flucht leisten können muss. Das heißt, es sind nicht die Ärmsten, die sich auf den Weg machen. Und zum Wissen über Flucht gehört außerdem, dass die meisten nicht weit fliehen und nicht weit fliehen können. Und wir sprechen von 80-85% derjenigen, die überhaupt fliehen weltweit, die in die nächsten Nachbarländer fliehen. Und wir haben das ja auch selber erlebt mit dem Ukraine-Krieg. Da sind wir ja auch eines der näheren Nachbarländer. Zu den zentralen Einsichten, wenn ich da nochmal daran erinnern kann, aus dem Desaster des Zweiten Weltkriegs haben wir ja überhaupt erst ein Asylsystem entwickelt. Mit der Genfer Flüchtlingskonvention schützen wir jene, die durch despotische und man muss heute hinzufügen auch weniger despotische Regierungen vertrieben werden und eben nach Schutz suchend herumirren. Und das ist eine wirklich sehr wichtige Errungenschaft, die heute systematisch in Frage gestellt wird, die aber die Lösung dieser Flucht und dieser Konflikte, die die Flucht provozieren, überhaupt nicht im Auge hat. Und das wäre, glaube ich, einmal das wichtige Wissen über Flucht. Das andere ist die Migration. Die globale Migration nimmt seit Jahrzehnten nicht zu. Wir können das wissenschaftlich belegen. Und um auch da nochmal eine Zahl zu hinterlegen, es sind nur 3% der Weltbevölkerung, die migrieren. Und der allergrößte Teil der Menschen, die nach Europa kommen, kommen legal. Wenn Sie da nochmal fragen, was ist der Anteil der Flucht an diesen 3%, dann werden hier auch ganz häufig in der Öffentlichkeit die Zahlen falsch dargestellt. Wir sprechen von einem Anteil von circa 10% der globalen Migration. Das heißt, wenn wir 3% der Weltbevölkerung haben, die migrieren, dann sind wir bei etwa 0,35% derjenigen, die fliehen müssen. Die Zahlen steigen zwar immer wieder, aber sie nehmen eben auch immer wieder ab und das hängt von weltweiten Konflikten ab. Migration hat das eben historisch immer schon gegeben, aber wichtig ist, wie Gesellschaften mit Migration umgehen.
Sie hören NDR Kultur, das Gespräch heute mit der Migrationsforscherin Manuela Boergiev. Wir wollten ja auch darüber sprechen und haben es auch teilweise schon getan, was denn seit 2015 nicht gelungen ist. Und ein Aspekt, der immer wieder auch in der Diskussion hervorgehoben wird, ist die Frage nach der Integration in den Arbeitsmarkt. Und da sehen wir immer wieder auch das Argument, dass viele Geflüchtete bis heute weder in regulärer Arbeit sind und übrigens auch häufig nicht in stabilen Wohnverhältnissen integriert sind. Woran liegt das?
Es tut mir leid, dass ich mit so viel guten Nachrichten kommen muss. Die werden ja gerne bei dem Thema dann nicht zur Kenntnis genommen. Aber die Zahlen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Tatsächlich ist der Anteil derjenigen, die arbeiten, bei rund 2/3. von denen, die jedenfalls 2015 kamen. Und für jene, die später kommen, sind die Zahlen schlechter. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es eine Weile braucht, bis man Eingang in den Arbeitsmarkt findet. Und insofern sind die Zahlen, glaube ich, erstmal gar nicht so schlecht. Wenn man sich anguckt, wie die Leute arbeiten, dann sind viele als Fachkräfte beschäftigt, viele aber auch in Bereichen wie Verkehr, Logistik oder Lebensmittelherstellung und arbeiten dann in niederen Arbeitsverhältnissen, das heißt sie häufig in der helfenden Arbeit.
Wenn Sie jetzt mit den vielen guten Nachrichten kommen, stellt sich ja die Frage, warum dann Migration zumindest medial häufig als etwas Problematisches und auch als eine Bedrohung wahrgenommen wird. Also wie kommt diese Diskrepanz zwischen einerseits eigentlich auch vielen Aspekten, in denen wirklich etwas geschafft wurde seit 2015 und andererseits dieser doch sehr negativen Betrachtung zustande?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Man fragt sich das, gerade in der Migrationswissenschaft, aber auch in den vielen Nichtregierungsorganisationen, die eine konkrete Flüchtlingsunterstützungsarbeit oder Migrationsunterstützungsarbeit leisten. Vor etwa 2 Jahren ist offensichtlich die Entscheidung getroffen, auch wenn das so nur einsichtig ist, wenn man die Diskussion sehr eng verfolgt, dass man rechten Kampagnen eben versucht hat, Recht zu geben, indem man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt tatsächlich mit einer restriktiven Grenzpolitik, mit einer Einschränkung asylpolitischer Maßnahmen zeigen, dass wir einen sehr scharfen Ton annehmen, dass wir tatsächlich versuchen, die Zahlen derjenigen, die hierher kommen, zu minimieren, dass man auf diese Weise rechter Politik den Boden entzieht. Und tatsächlich geschieht das Gegenteil. Auch das ist von Anfang an immer wieder betont und gesagt worden. Es ist gewarnt worden, dass das ein Loch ist, das man sich da schaufelt, weil man zur gleichen Zeit einfach nicht die entsprechenden Maßnahmen ergreift, die relevant sind, um Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik auf eine Weise neu auszuarbeiten, die für das 21. Jahrhundert relevant wäre. Ich wiederhole gerne nochmal, wir haben keine überzeugende Einwanderungspolitik. Dadurch kommt es zu einem Druck, der häufig auf das Asylsystem einwirkt. Und das passiert aber immer dann, wenn es tatsächlich weltweit zu Konflikten kommt und wenn die Leute in der Lage sind, sich dann auf den Weg zu machen. Wir sprechen von einem relativ kleinen Anteil, aber natürlich, wie wir bei dem Krieg gegen die Ukraine erlebt haben, eben dann auch zu überraschenden Zeitpunkten, an denen dann eben Maßnahmen ergriffen werden müssen und man Leuten helfen muss, wenn man nicht sie in diesen Konfliktsituationen zurücklassen will. Und das will man in den meisten Fällen nicht. Und das bedeutet eigentlich, dass wir jetzt diese, finde ich, medialen, populistischen Diskurse vielleicht einmal zur Seite schieben sollten, auch weil sie realitätsfremd sind und dass wir nach vorne schauen müssen und überlegen müssen, wie gehen wir denn jetzt mal eine Einwanderungspolitik ein, die demokratisch strukturiert sein muss. Und wenn ich sage, dass sie demokratisch strukturiert sein muss, dann möchte ich auf eine Sache hinweisen, die eben mit einer restriktiven Einwanderungspolitik und rassistischen Diskursen einhergeht und was wiederum auch wissenschaftlich durch Studien belegt wurde immer wieder, dass diese Diskurse eben dazu beitragen, dass es zunehmend eine Legitimität für autoritäre Politikformen gibt. Und die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik da aber eigentlich nur das Einfallstor bildet, um ein Erstarken rechter und rechtsextremer Parteien zu stärken.
Sie haben gesagt, es bräuchte eine gute und sinnvolle Einwanderungspolitik. Was wären 2, 3 zentrale Maßnahmen, die getroffen werden müssten aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es braucht einfach eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass wir mit der Situation konfrontiert sind, dass wir liberalisierte Märkte haben, dass wir entschieden haben, dass wir auf dieser Grundlage auch Arbeitskraft brauchen und aus diesem Grund auch eine vernünftige Migrationspolitik brauchen. Diese vernünftige Migrationspolitik muss aus meiner Sicht eine sein, die mit den gesellschaftlichen demokratischen Kräften abgestimmt sein muss. Das heißt, es kann nicht sein, dass Migration zum Beispiel dazu führt, dass Leute nur in den unteren Teil des Arbeitsmarktes integriert werden, sondern tatsächlich muss dafür gesorgt werden, dass Migration nicht zum Beispiel für Lohndumping sorgt. Das wäre möglich durch eine Reihe von Maßnahmen, die arbeitsmarktpolitisch getroffen werden können. Das scheint mir einer der wichtigen Punkte zu sein, die eine breite Debatte braucht. Und dann gilt es natürlich, die Fragen zu klären, die im Hinblick auf alle wohlfahrtsstaatlichen Aspekte von Migration zielen, nämlich die Frage der Versorgung in den Gesundheitssystemen, die Frage des Wohnungsmarktes, die Frage der Bildung als die drei großen zentralen Fragen, die eine Rolle spielen. Das heißt, wir brauchen eine progressive und demokratische Bildungspolitik, die in der Lage ist, unsere Gesellschaft so zu denken, dass wir immer wissen, es wird Ab- und Zuwanderung geben. Und wie gehen wir mit einer solchen Situation um, sodass die Schulen nicht in Stress geraten und besonders gut ausgestattet sind? Das Gleiche gilt für den Wohnungsmarkt, aber auch die gesundheitliche Versorgung. Und auch hier für jede dieser Bereiche, kann ich sagen, liegen sehr interessante Vorschläge vor. Die müsste man sich angucken, die müsste man zusammennehmen. Und dann könnte man, finde ich, eine Einwanderungspolitik formulieren, die in alle diese gesellschaftlichen Bereiche gleichzeitig und in einer umfassenden Weise einen Vorschlag erarbeiten könnte, wie das so zu gestalten ist, dass es eine Demokratisierung unserer Gesellschaft zur Folge hat und nicht die Situation, die wir jetzt haben, wo wir sehen, dass über eine manchmal hysterische Einwanderungspolitik oder Diskurse zur Flucht es eben zu einem Erstarken von Autoritarismus kommt.
Bei der Frage nach den Handlungsperspektiven stellt sich für mich auch die Frage, was man machen kann, um die Voraussetzungen auch für jene zu verbessern, die Unterstützung leisten für Geflüchtete oder auch für Menschen, die migrieren. Also Sie haben ja ein Forschungsprojekt gemacht, ein größeres, zu genau jenen strukturellen Voraussetzungen für Solidarität. Was waren Ihre Erkenntnisse? Also welche Voraussetzungen müssten geschärft werden, damit genau diese Frustration, von der Sie eingangs gesprochen haben, die teilweise nach 2015 eingesetzt hat, dass dieser Frustration begegnet werden kann?
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, nochmal zurück zu 2015 und dieser wunderbaren Situation, wo über die Hälfte der Bevölkerung solidarisch reagiert und sagt, okay, hier brauchen Menschen Unterstützung und Hilfe und sie machen das sehr gerne. Sie machen das dann für einen gewissen Zeitraum und dann brauchen sie eben, wenn man so will, die Rückendeckung. Sie müssen sehen, dass das, was sie da leisten und gesellschaftlich auch leisten wollen, dass das von Institutionen auf eine Weise beantwortet wird, die sagt, okay, natürlich kann das für eine Weile geleistet werden, aber es kann nicht dauerhaft geleistet werden. Das heißt, es muss in gewisser Weise institutionalisiert werden und es müssen Infrastrukturen so ausgebaut werden, dass sie für die gesamte Gesellschaft, also nicht nur für jene, die flüchten, sondern für die gesamte Gesellschaft eine bessere Situation schaffen.
Nun haben wir es ja mit einer Situation zu tun, in der Geld für einen Ausbau von Infrastrukturen ja zumindest umstritten ist, ob das eingesetzt werden kann. Wir haben es mit einer angespannten Haushaltssituation zu tun, sowohl bei Bund als auch Ländern. Es wurde sich darauf verständigt, seitens der Regierung mehr Geld in die Verteidigungsausgaben zu stecken. Das wird vermutlich an anderer Stelle gekürzt werden müssen. Wenn wir davon ausgehen, dass das auch an Stellen gekürzt werden muss, über die wir uns gerade unterhalten, trübt das nicht den Blick in die Zukunft, was sowohl die Solidarität als auch was die konkrete Migrationspolitik in Deutschland angeht?
Ich glaube nicht, weil das eine Frage der Investition in die Zukunft ist. Die Regierung hat sich ja entschieden, nicht nur sehr viel Geld in den Militärhaushalt zu geben, sondern eben auch in den Ausbau der Infrastrukturen. Dort ist seit vielen, vielen Jahren nachlässig gearbeitet worden. Und mein Plädoyer ist ja kein anderes, als zu sagen, diese Infrastrukturen müssen ausgebaut werden. Das ist ein Projekt für die gesamte Gesellschaft und das sollte unter Bedingungen formuliert werden, in denen wir uns mit der Realität, ja, also das ist ja keine Frage von, wollen wir das oder ist das ein Nice-to-have-Migration, sondern wir brauchen Migration. Das heißt, wir müssen mit einem Infrastrukturausbau arbeiten, der in der Lage ist zu verstehen, dass die Bevölkerung eine ist, die nicht immer auf dem gleichen Fleck bleibt. Wir haben es mit mobilen Bevölkerung zu tun und da nicht nur mit gewünschter Einwanderung, sondern eben auch mit Abwanderung. Und das heißt, wir müssen eine andere Vorstellung von dem entwickeln, wie wir mit genau dieser Mobilität, die konstitutiv für unsere Gesellschaften ist, auch für diese Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, aber auch insgesamt der Funktionsweise unserer Gesellschaften, wie wir die so ausbauen, dass wir eben genau mit dieser Mobilität auch umgehen können. Das heißt, und das ist, glaube ich, mein Hauptplädoyer, dass man verstehen muss, dass die Migration nicht etwas Zusätzliches ist, sondern etwas ist, das diese Gesellschaft braucht und aus diesem Grund auf eine Weise damit umgehen muss, die zunächst mal vor allen Dingen eine möglichst nicht rassistische Diskussion darüber ständig wieder aufkocht, sondern eine, die maximal pragmatisch damit umgeht, zu überlegen, wie können wir eigentlich mit einer mobilen Bevölkerung so umgehen, dass sie die demokratischen Strukturen in unserer Gesellschaft stützt und nicht untergräbt.
Das war Manuela Bojagiev, Professorin für Migration in globaler Perspektive an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank für Ihre Einblicke und Perspektiven, Frau Bojagiev.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
NDR Kultur.